Wir wollen fortfahren in der Auslegung des Buches Prediger. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen zum Buch Prediger, Kapitel 4. Prediger, Kapitel 4. Wir lesen gemeinsam die Verse 9 bis 12. Hört das Wort des Herrn. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Amen. Heute möchte ich mit euch über den Wert guter Freundschaft sprechen. Der Wert guter Freundschaft. Oder anders gesagt, der Wert guter, in Klammer, christlicher Freundschaft. Freundschaft ist eines der kostbarsten, süßesten und segenreichsten Gaben, die Gott den Menschen gegeben hat. Einen guten Freund an deiner Seite zu haben, ist mehr als alles Geld der Welt. Einen treuen Freund an deiner Seite zu haben, ist wertvoller als die Bekanntschaft prominenter Personen, die sich nicht für dich interessieren. Eine tiefe, echte und aufrichtige Freundschaft begleitet dich durch Höhen und Tiefen, durch Krisen und Erfolge. Sie teilt Freude und Schmerz, Ängste und Hoffnung mit dir. Ja, wahrlich, eine echte und aufrichtige Freundschaft ist eines der kostbarsten Güter, die der Mensch auf dieser Erde besitzen kann. Und genau von diesem kostbaren Gut, dem Gut von Freundschaft, spricht Salomo in unserem Text. Denn Salomo ist zuvor auf den einsamen Geizhals eingegangen und hat aufgezeigt, wie schlimm, wie bemitleidenswert jemand ist, der niemanden an seiner Seite hat. Er hat uns das Porträt eines Mannes gezeigt, der keine Freunde, keine Familie, keinen Menschen an seiner Seite hat und einsam und alleine durch das Leben gehen muss. Salomo zeigte auf, ein einsames Leben ist ein trauriges Leben. Ein einsames Leben ist ein bitteres Leben. Ein einsames Leben ist ein qualvolles Leben. Und nun will Salomo uns den Gegensatz von solch einem einsamen Leben aufzeigen, indem er erklärt, ein Leben in Gemeinschaft ist ein beglückendes Leben. Ein Leben in Gemeinschaft unter Freunden ist ein süßes und fröhliches Leben. Ein Leben in Gemeinschaft ist ein erquickendes und aufblühendes Leben. In unserem Text will Salomo den Gegensatz von dem aufzeigen, was es heißt, allein und einsam zu sein. Er will den Wert guter Freundschaft, er will den Wert von Gemeinschaft hervorheben. Er will aufzeigen, wie wichtig, wie wertvoll, wie gewinnbringend und wie segensreich gute und echte Freunde an deiner Seite sein können. Liebe Geschwister, wir alle brauchen Freunde. Wir alle brauchen Freunde an unserer Seite, die uns ermahnen, die für uns beten, die für uns da sind, wenn wir ihre Hilfe brauchen, die uns begleiten auf dem Weg des Lebens, auf dem wir uns alle befinden. Und liebe Geschwister, wir selbst, jeder Einzelne von uns, sollte solch ein Freund für andere sein. Wir brauchen nicht nur Freunde, wir selber müssen für andere gute Freunde sein. Du und ich, wir sollten für unsere Freunde ein offenes Ohr haben. Wir sollten ihnen Ratgeber sein. Wir sollten sie ermahnen, wo notwendig, für sie beten und für sie da sein, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Und dabei müssen wir beachten, dass es einen großen Unterschied zwischen oberflächlicher und aufrichtiger Freundschaft gibt. Und ich würde behaupten, eine oberflächliche Freundschaft ist es nicht wert, Freundschaft genannt zu werden. Es gibt keine oberflächliche Freundschaft. Es gibt entweder eine tiefe und aufrichtige Freundschaft oder gar keine Freundschaft. Und wir sollten alle danach bestrebt sein, eine tiefe, aufrichtige, echte Freundschaft zu haben mit Personen um uns herum. Und genau das will Salomo uns mit dem vorliegenden Text aufzeigen. Er will uns den Wert und den Nutzen einer guten und aufrichtigen Freundschaft vor Augen malen. Und so ist es mein Ziel heute mit dieser Predigt, dich ausgehend von diesem Text darauf hinzuweisen und dir aufzuzeigen, welchen Gewinn eine echte Freundschaft für dich hat und wie du solch eine Freundschaft pflegen und erhalten kannst. Dabei möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Erstens, Salomos Erfahrung über den Wert guter Freundschaft. Dabei konzentrieren wir uns auf den Text hier. Und zweitens, praktische Umsetzung über das Pflegen und Erhalten guter Freundschaft. Dabei möchte ich dann auf einige praktische Punkte eingehen. So, lasst uns erstens den Text untersuchen und zu dem ersten Punkt kommen, Salomos Erfahrung über den Wert guter Freundschaft. In Vers 9a stellt Salomo zunächst eine einfache These auf, dass es besser ist, zu zweit zu sein, als allein zu sein. Er sagt, zwei sind besser daran als einer. Das ist eine einfache These von Salomo. Und mit dieser Behauptung bezieht sich Salomo nicht in erster Linie auf die Ehe, auch wenn es dabei eine Rolle spielt. Nein, mit dieser These bezieht sich Salomo generell auf Beziehungen, auf Freundschaften. Sei es die Ehe, sei es Freundschaften, es ist ein allgemeines Prinzip, dass es besser für den Menschen ist, nicht allein zu sein, sondern jemanden an seiner Seite zu haben. Und dies ist nicht nur eine Erkenntnis, die Salomo gewonnen hat. Nein, es ist ein Prinzip, das von Gott kommt. Denn als Gott den Menschen schuf, sprach er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2, Vers 18. Nun, diese Aussage bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Ehe, kann aber allgemein auf das Leben und die Gemeinschaft der Menschen angewendet werden. Es ist generell nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist gut, wenn er einen Begleiter, einen Partner, einen Freund an seiner Seite hat. Dieses göttliche Prinzip spiegelt eben auch das Wesen Gottes wider. Denn auch unser Gott, der ein Gott ist, besteht in seiner Einheit aus drei unterschiedlichen Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und innerhalb dieser drei Personen herrscht eine vollkommene Gemeinschaft. Eine vollkommene und perfekte Einheit und Gemeinschaft innerhalb dieser drei Personen unseres einen Gottes. Dieses göttliche Prinzip der Gemeinschaft legte Gott auch in die Menschen hinein. Es ist, wie Benedikt Peters es formulierte, ein schwaches Echo aus einer glücklicheren Zeit oder gar aus glücklicheren Sphären aus der Welt Gottes, der vollendeten Heiligen und der Engel. Ja, das Thema der Freundschaft zeigt uns in gewisser Weise auf, wie glücklich Adam und Eva noch im Garten Eden waren. Was sie erlebt hatten, sie hatten eine vollkommene Beziehung, eine vollkommene Gemeinschaft, die von Gott kam. Diese Beziehung wurde zwar zerstört durch die Sünde, aber sie wurde nicht verbannt. Wir dürfen immer noch Gemeinschaft haben, wir dürfen immer noch Freundschaften haben. Es ist immer noch gut, dass der Mensch nicht alleine ist. Das ist die These, die Salomo aufstellt. Und dann begründet Salomo diese These mit vier Beispielen. Mit vier Beispielen. Erstens geht er auf den Bereich der Arbeit ein und zeigt auf, dass es besser ist, zu zweit zu arbeiten als alleine. Dann zweitens geht er auf den Bereich der Hilfe ein und zeigt auf, dass man sich zu zweit besser helfen kann als alleine. Drittens geht er dann auf den Bereich der Wärme ein und zeigt auf, dass man sich zu zweit besser wärmen kann als alleine. Und viertens geht er dann auf den Bereich des Schutzes ein und zeigt auf, dass man sich zu zweit besser schützen kann als alleine. Lasst uns diese vier Bereiche kurz anschauen. Erstens die Arbeit. Es heißt hier weiter in unserem Text, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Das Wort Mühe wurde von Salomo bereits öfters in Bezug auf Arbeit verwendet. Und hier begründet Salomo also den Wert der Gemeinschaft, indem er aufzeigt, dass es lohnenswert ist, zu zweit zu arbeiten. Es ist ein großer Lohn, den man hat, wenn man zu zweit arbeitet. Und der bekannte alttestamentliche Theologe Franz Delitzsch beschreibt dieses Wort Belohnung folgendermaßen. Der gute Lohn besteht darin, dass jeder der zwei das angenehme Bewusstsein hat, durch seine Arbeit dem anderen Nutzen zu schaffen und überhaupt ihm hilfreich zur Seite zu stehen. Das ist der Nutzen, das ist die Belohnung, wenn man zu zweit arbeitet. Ich kann meinem Partner helfen. Ich kann ihm eine Stütze sein. Er kann mir helfen. Und somit kommen wir schneller und besser voran mit unserer Arbeit. Tatsächlich kann man die meisten Berufe nur dann gut und effektiv ausüben, wenn man zu zweit ist. Sei es die physische Arbeit im Kfz-Bereich oder im Industriebereich, sei es beratende Hilfe in kaufmännischen oder Verwaltungsberufen. Zu zweit ist man auf der Arbeit besser dran als alleine. Dies gilt auch für die geistliche Arbeit im Reich Gottes, nicht wahr? Aus diesem Grund sandte Jesus seine Jünger immer zu zweit aus und nicht alleine. Wir lesen, und er ruft die Jünger herzu und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Gewalt über die unreinen Geister. Markus 6, Vers 7. Auch seine Jünger sind nicht alleine ausgezogen. Auch sie waren zu zweit, um sich gegenseitig zu stützen, um sich gegenseitig zu ermutigen, um sich gegenseitig zu trösten. Der eine konnte dem anderen helfen, wenn er Hilfe brauchte. Und so konnten sie gemeinsam diese Arbeit verrichten. Aber auch Paulus fordert uns auf, in Bezug auf die Pastoren, dass man nicht alleine als Hirte in einer Gemeinde sein soll, sondern in einer Mehrzahl, in einer Pluralität. Es heißt, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe, Titus 1, Vers 5. Also hier ist die Mehrzahl, von der Mehrzahl die Rede. Es gibt mehrere Älteste in einer Gemeinde, damit man sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist also der erste Beleg, wieso es gut ist, nicht allein zu sein, sondern zu zweit zu sein. Ein zweiter Beleg ist die Hilfe. Salomo sagt weiter, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Das Bild, das Salomo hier verwendet, ist ein Bild, wo zwei Wanderer gemeinsam auf einem Weg laufen, um sich gegenseitig auf dem Weg zu unterstützen. Um sich gegenseitig auf dem Weg zu unterstützen und zu helfen, ja. Wenn einer der beiden fällt, kann er den anderen aufhelfen. Wenn einer der beiden in eine Grube fällt, dann kann der andere ihn aus dieser Grube herausholen, aus diesem Loch herausholen. Wenn man jedoch alleine auf dem Weg ist, kann man sich schwer aus dieser Grube herausholen, wenn sie tief ist. Man kann sich schwer alleine aufheben, wenn man sich das Bein gebrochen hat. Kurz gesagt, wenn man in Notsituationen ist, ist es gut, jemanden zu haben, der dir in dieser Not hilft. Sei es eine physische Not, da ist es gut, einen Freund und Genossen zu haben, der Dinge für dich erledigt, die du nicht mehr alleine erledigen kannst. Sei es eine geistliche Not, da ist es gut, einen Freund und Genossen zu haben, der dich geistlich aufrichtet. Sei es eine materielle Not, da ist es gut, einen Freund und Genossen zu haben, der dich unterstützt und dir hilft. Hier haben wir ein gutes Beispiel von den Freunden von Hiob, nicht wahr? Hiob war in einer extremen Not. In einer physischen Not, in einer geistlichen Not. Er saß dort, geschlagen von seinen Wunden. Und was passierte? Wir lesen, und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen jeder aus seinem Ort. Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Sophar, der Naamaniter. Und sie verabredeten sich miteinander zu kommen, um ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Hiob 2, Vers 11. Und dann lesen wir in Vers 13. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Geschwister, alles, was danach passiert und was die Freunde falsch machen, ist eine andere Geschichte, aber das ist bemerkenswert. Sie sitzen 7 Tage, 7 Nächte, ohne auch nur ein Wort mit ihm zu reden, sondern sie trauern und leiden mit ihm mit. Das ist ein Zeichen von Freundschaft. Sie helfen ihm in seiner Not. Wir können unseren Freunden eine Hilfe sein, wenn wir ihre Not sehen und wenn wir uns zu ihnen setzen und Anteil haben an ihrer Not. Aber wir können auch geistlich, oder wir müssen auch geistlich unseren Freunden eine Hilfe sein. Auch geistlich können wir fallen in Löcher. Auch geistlich können wir fallen in Sünde. Auch geistlich müssen wir von unseren Freunden, von unseren Brüdern und Schwestern aufgerichtet werden. Dazu fordert uns die Schrift auf, wenn es heißt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest, einer trage des anderen Lasten. Und so erfüllt das Gesetz des Christus, Galater 6, Vers 1. Das ist eine Aufforderung an dich und mich für gegenüber unseren Freunden, dass wir sie geistlich stützen, geistlich aufrichten, geistlich aus dem Loch holen, für sie da zu sein. Also es ist gut, zu zweit auf der Arbeit zu sein, es ist gut, zu zweit zu sein, um sich gegenseitig zu helfen, aber Salomo zeigt noch einen dritten Bereich auf, und zwar die Wärme. Salomo sagt, auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber wie will er warm werden? Salomo ist nach wie vor bei dem Bild dieser zwei Wanderer, die sich in der Kühle der Nacht gegenseitig wärmen können. Nun, man glaubt es kaum, aber im Orient und auch in Israel können die Temperaturen nachts bis zu 10 Grad oder auch im Winter bis zu 0 Grad herabkühlen. Wenn du also zu der damaligen Zeit ohne Auto und ohne Hotels unterwegs warst und es Nacht wurde und du einen Ort brauchtest, wo du dich hinlegst, da wäre es besser gewesen, wenn du zu zweit wärst, um dich gegenseitig zu wärmen in der Nacht. Alleine würdest du vielleicht unterkühlen. Es ist besser, zu zweit zu sein, um sich gegenseitig zu wärmen. Und zudem können wir die Wärme auch als ein Bild für Geborgenheit, für Sicherheit und Freundlichkeit sehen. Denn manchmal erleben wir auch Zeiten im Leben, wo wir nicht nur Wärme erleben, sondern wo auch geistlich gesprochen das Wetter kalt wird. Wo unser Herz kalt wird. Wo die Leute um uns herum kalt werden, wo wir frieren. Und da ist es gut, jemanden an unserer Seite zu haben, der uns auch geistlich Wärme spendet, Zuneigung spendet, Geborgenheit spendet. Und solch eine Wärme erfuhr David von seinem Freund Jonathan. Die Freundschaft zwischen David und Jonathan, dem Sohn Sauls, war so tief und so innig, dass David, als er von dem Tod Jonathans hörte, über diese Freundschaft sagen konnte: Holdselig warst du mir sehr, wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. 2. Samuel 1, Vers 26. Jonathan war so ein enger Freund für David, dass David sagen konnte, diese Freundschaft war tiefer als jede Beziehung zu einer Frau, die er hatte. Denn als David vor König Saul fliehen musste, weil dieser ihn umbringen wollte, half ihm sein Freund Jonathan in dieser Bedrängnis. Er war ihm eine Stütze, er wärmte ihn, er sprach Trost ihm aus, er konnte ihm mitteilen, was dort im Königshof passiert. David wusste sich sicher und geborgen in der Hand von Jonathan, seinem treuen Freund. David erfuhr Kälte, David erfuhr Distanz von Saul, aber Jonathan spendete ihm Nähe und Wärme. Sehen wir, wie du einfach nur durch die Nähe deinem Freund Wärme spenden kannst? Wenn dein Freund in gewisser Weise von allen verlassen ist, von der Familie, von Bekannten, von Kollegen, keiner hält zu ihm, du aber da bist und ihm Nähe spendest, ihm Wärme spendest, ihm Zuneigung spendest, wie viel es ausmacht, oder auch für dich, wie viel es ausmacht, wenn da jemand da ist, der dich versteht, der dir zuhört, der für dich da ist, der dir Wärme spendet. Und ein vierter Bereich, den Salomo auflistet, ist Schutz. Schutz. Er sagt weiter, und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Nach wie vor verwendet Salomo das Bild von diesen zwei Wanderern, die auf dem Weg sind, und wie einer von den beiden angegriffen wird. Und wenn du alleine bist und angegriffen wirst, kannst du dich nicht so einfach verteidigen. Aber wenn du zu zweit bist, dann könnt ihr euch gegenseitig helfen. Nun, die Straßen im Nahen Osten, die zwei Städte miteinander verbunden haben, sie lagen oft außerhalb von der Kontrolle dieser Städte. Das heißt, dort haben sich Räuber versteckt, um Wanderer aufzuspüren und sie dann zu überfallen und ihr Hab und Gut von ihnen zu stehlen. Wenn du alleine dort warst, hattest du keine Chance. Aber wenn du vielleicht mit einem Genossen, mit einem Freund unterwegs warst, dann konntest du deinem Freund helfen oder dein Freund konnte dir helfen. Vielleicht haben sich dann die Räuber überhaupt erstmal überlegt, sollen wir da überhaupt angreifen oder nicht. Und so ist es besser, zu zweit zu sein als alleine, um sich auch gegenseitig zu stärken und zu schützen. Mit anderen Worten, zu zweit kann man sich besser beschützen als alleine. Und auch hier ist der Sohn von König Saul, Jonathan, ein wunderbares Beispiel. Es gab Krieg zwischen Israel und den Philistern und Jonathan wollte sich eines Tages alleine aufmachen, um die Aufstellung der Philister zu schlagen. Aber er ging nicht alleine, sondern er hatte einen Waffenträger bei sich. Einen Waffenträger. Als Jonathan von Gott das Zeichen bekommen hat, dass er die Philister schlagen wird, da ging er los und wir lesen, und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. 1. Samuel 14, Vers 13. Sie waren zu zweit und sie konnten sich gegenseitig schützen. Der Waffenträger war hinter Jonathan war vorne und so konnten sie zu zweit die Reihen der Philister geschlagen. Sie haben sich gegenseitig geschützt. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Wenn wir in bestimmte Kämpfe verwickelt sind, wenn wir uns verteidigen oder auch angegriffen werden, ist es immer gut, einen Genossen, einen Freund an unserer Seite zu haben. Insbesondere auch in geistlichen Kämpfen, wo wir gegen Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit kämpfen müssen, ist es gut, Freunde an unserer Seite zu haben, die mit uns gemeinsam kämpfen. Die meisten von euch haben mitbekommen von der Situation in Frankfurt und ich bin ein guter Freund von Peter. Und ich bin froh und dankbar, dass ich gemeinsam mit ihm diesen Kampf kämpfen kann. Und er hat seine Dankbarkeit mir gegenüber ausgedrückt, dass ich ihm zur Seite stehen kann und für ihn kämpfen kann. Und wir sehen in diesen geistlichen Kämpfen die Notwendigkeit von Freunden, dass sie uns unterstützen, dass sie das Schwert mit uns zücken, das Schild hochheben, den Helm aufsetzen und losgehen und füreinander, miteinander diese geistlichen Kämpfe zu kämpfen. Salomo schließt das Thema der Freundschaft und Gemeinschaft ab, indem er ein Gleichnis ausspricht und sagt, und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Nachdem Salomo beständig von einem Paar, also von zwei Leuten gesprochen hat, die sich auf ihrem Lebensweg gegenseitig stützen, spricht er nun von einer dreifachen Schnur. Also mit anderen Worten, zwei sind sehr gut, aber wenn noch eine dritte Person hinzukommt, ist es noch besser und stabiler. Nicht wenige Ausleger haben in der Vergangenheit diesen Vers auf Gott oder auf Christus bezogen, dass Gott praktisch die dritte Person im Bunde ist. Also dort, wo zwei Personen den Lebensweg gemeinsam gehen und Gott als dritte Person im Bunde ist, dort haben sie Stabilität und Sicherheit noch mehr, als wenn sie alleine sind. Und tatsächlich gibt es in der Schrift Beispiele davon, wo Gott selbst sich als Freund von Menschen bezeichnet. Denken wir hier zum Beispiel an Abraham, über den Jakobus schreibt, und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Er wurde Freund Gottes genannt, Jakobus 2, Vers 23. Das heißt, alles, was wir eben gehört haben über Freundschaft, hat Abraham von Gott erfahren. Können wir uns das vorstellen? All die Vorzüge, all die Segnungen, all die herrlichen Auswirkungen der Freundschaft, von denen wir gerade gehört haben, hat Abraham von Gott selbst empfangen. Gott unterstützte Abraham bei all seiner Arbeit. Gott half Abraham auf all seinen Lebenswegen. Gott stärkte und stützte Abraham, wenn er gefallen ist. Gott wärmte Abraham, wenn er alleine war. Gott bietete Abraham Schutz, wenn er in Gefahr war. Oder denken wir an Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Johannes 15, Vers 15. Jesus nennt seine Jünger, das heißt jeden, der an ihn glaubt, auch dich und mich, nicht seinen Knecht, sondern seinen Freund. Wieso? Weil ein Knecht hat Geheimnisse, aber ein Freund offenbart Geheimnisse. Jesus Christus hat seinen Jüngern, er hat dir und mir in der Heiligen Schrift alles offenbart, was der Vater ihm gesagt hat. Das ist ein Zeichen von tiefer, inniger und echter Freundschaft. Jesus Christus, der Schöpfer des Universums, der Erhalter des gesamten Universums, der König aller Könige und der Herr aller Herren, vor dem alle ihre Knie beugen werden und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist, der so heilig und so rein ist, dass die Engel beständig ausrufen, heilig, 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 dieser Jesus nennt dich und mich seinen Freund. Das ist bemerkenswert. Das ist unbeschreiblich. Und er nennt uns nicht nur seine Freunde, sondern wir dürfen ihn auch voller Respekt und Ehrfurcht unseren Freund nennen. Unseren besten Freund. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Und so sehen wir ja, eine Freundschaft zwischen zwei Personen, zwischen zwei Menschen ist wunderbar, voller Segen und Herrlichkeiten. Aber wenn in dieser Freundschaft Jesus Christus im Zentrum steht, so ist diese Freundschaft noch gewaltiger, noch fester und noch stärker auf dem Lebensweg. So konnten wir in diesem ersten Punkt die Erfahrung Salomos betrachten, die er in seinem Leben gemacht hat, weshalb er glaubt, dass zwei besser dran sind als einer. Nachdem wir dies ausführlich betrachtet haben, möchte ich auf den zweiten Punkt eingehen, und zwar auf die praktische Umsetzung über das Pflegen und Erhalten guter Freundschaften. Die praktische Umsetzung über das Pflegen und Erhalten guter Freundschaften. Wir müssen verstehen, solch eine tiefe und aufrichtige Freundschaft, von der wir eben gehört haben, sie entsteht nicht automatisch. Solch eine Freundschaft zu entwickeln, muss man selbst aktiv Schritte gehen. Du musst dich bewusst in andere Menschen investieren. Und zudem müssen wir verstehen, dass solch eine tiefe und aufrichtige Freundschaft gepflegt werden muss. Sie muss erhalten werden. Aus diesem Grund möchte ich nun auf 6 praktische Punkte eingehen. 6 praktische Punkte, die dir helfen sollen, solch eine Freundschaft zu kultivieren, zu pflegen und zu erhalten. Erstens, sei bestrebt, einen engen und vertrauten Freund zu haben. Das heißt im Buch der Sprüche, ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Doch es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Sprüche 18, Vers 24. Mit anderen Worten, jemand kann viele Freunde haben, die aber alle oberflächlich sind und die sich nicht für deine Not interessieren und dir auch nicht in deiner Not helfen werden. Doch wenn man einen echten, aufrichtigen und tiefen Freund hat, ist er wertvoller als ein Bruder. Dieser eine Freund wird bereit sein, sein Leben für dich aufzuopfern. Er wird Opfer für dich bringen, wohingegen die vielen oberflächlichen Freunde sich nicht für deine Not interessieren. Kurz gesagt, investiere deine Zeit, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Freunde, investiere deine Zeit nicht in viele oberflächliche Freundschaften, die es nicht wert sind, Freundschaften genannt zu werden, sondern investiere deine Zeit in 1, 2 oder 3 Personen, die wirklich Freunde sind, die sich wirklich für dich interessieren, die wirklich mit dir leiden. Bis in unseren Tagen stehen wir in der Gefahr, mit so vielen Menschen, wie es nur geht, befreundet zu sein. Dieses Wort connecten ist sehr, sehr beliebt. Ich will Hauptsache mit allen connected sein, ich will mit allen gut sein. Das ist oberflächlich. Das ist nicht, was die Schrift uns lehrt. Das ist nicht, was Jesus uns vorgelebt hat. Er hatte viele Anhänger und von diesen vielen Anhängern hat er sich 12 ausgesucht. Von diesen 12 hat er sich 3 ausgesucht und von diesen 3 hat er einen gehabt. Die Schrift lehrt uns, Christus zeigt uns an seinem Beispiel, dass es gut und wichtig ist, 1, 2 oder 3 Personen zu haben, denen du dich öffnest. Er hat nicht allen Menschen gesagt, dass er tief betrübt ist in seiner Seele, sondern nur den 3, Jakobus, Johannes und Petrus im Garten Gethsemane. Nur diesen 3 hat er gesagt, dass er tief betrübt ist in seiner Seele. Versuche also 1, 2 oder 3 Personen in deinem Leben zu haben, über die du sagen kannst, was über die Freundschaft zwischen David und Jonathan gesagt worden ist. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. 1. Samuel 18, Vers 1. Lass mich dich fragen, gibt es einen Menschen in deinem Leben, über den du dies sagen kannst? Deine Seele ist mit seiner Seele verbunden und du liebst seine Seele, so wie deine eigene Seele. Kannst du sowas sagen über jemanden? Ganz ehrlich. Gibt es eine Person in deinem Leben, mit der du über deine tiefsten Ängste, deine verborgensten Sünden und deine vertrautesten Geheimnisse reden kannst? Sowas kannst du nur mit einem echten Freund teilen, nicht mit einem oberflächlichen. Gibt es eine Person in deinem Leben, von der du weißt, dass sie dir bei Arbeiten hilft, die du selber nicht mehr verrichten kannst, die dich aufrichten, wenn du gefallen bist, die dich ermahnen, wenn du gefallen bist, die dich schützen, wenn du in Gefahr bist? Gibt es eine Person in deinem Leben, denen du in dieser Weise einen Freund sein kannst, du persönlich, dass sie sich dir öffnen? Dass du ihnen hilfst, wenn sie Hilfe brauchen, dass du sie stützt, wenn sie gefallen sind, dass du sie für sie kämpfst, wenn sie in einem Kampf sind. Bist du so ein Freund für jemanden? Wenn nicht, Wenn du das nicht sagen kannst, wenn du nicht sagen kannst, ich habe so jemanden nicht in meinem Leben, ich bin irgendwie einsam, es sind alles oberflächliche Freunde, dann will ich dich bitten, fang heute dafür an zu beten, ganz aufrichtig zu dem Herrn und sag, Herr, schenk mir so einen Freund. Schenk mir so einen Freund, mit dessen Seele meine Seele verbunden werden kann, dessen Seele ich so sehr liebe wie meine eigene Seele. Schenk mir so jemanden, dem ich mich öffnen kann, der sich mir öffnet, dem ich eine Hilfe sein kann, der mir eine Hilfe sein kann. Das ist eines der größten Segnungen, die es überhaupt gibt. Ich hoffe sehr, dass dein Ehepartner solch ein Freund für dich ist. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt was nicht. Aber über die Ehe hinaus brauchst du auch noch einen Freund, mit dem du all diese Dinge teilst. Ein zweiter Punkt. Also erstens, habe einen Freund oder auch zwei oder drei, also aber nicht mehr. Okay, vier gibt, ich habe vier, glaube ich. Als ich darüber nachgedacht habe, okay, vier. Zweitens, sei deinem Freund ein Ratgeber. Wenn du eine enge und aufrichtige Freundschaft aufbauen, pflegen und auch erhalten willst, dann musst du selbst deinem Freund ein Ratgeber sein. Also du selbst musst investieren, deinem Freund gegenüber Interesse zeigen, ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen, zu wissen, wie es ihm geht, wo er steht, wo er Hilfe braucht, damit du ihm, wenn notwendig, auch Rat geben kannst, damit du ihm beistehen kannst. Wir lesen in Sprüche 27, Vers 9, Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz und die Süßigkeit eines Freundes kommt aus dem Rat seiner Seele. Das ist der Rat der Seele. Wenn du ein echter und aufrichtiger Freund bist, dann ist es der Wunsch deiner Seele, deinem Freund guten und hilfreichen Rat zu geben. Und deinem Freund, der deine Freundschaft schätzt, wird dieser Rat süß, schön und kostbar sein, wie wir es hier gelesen haben. Er wird begehren nach deinem Rat. Er will wissen, was denkst du über diese Situation? Was denkst du, wie soll ich hier handeln? Was denkst du, wie soll ich hier entscheiden? Gib mir bitte einen Rat. Ich vertraue dir meine Seele an, ich vertraue dir mein Leben an, ich vertraue dir meine Zukunft an. Sag mir, mein Freund, was hältst du von dieser Sache? Und dann bist du als ein treuer und guter Freund an seiner Seite und gibst ihm einen Rat, von dem du denkst, dass er hilfreich sein kann. Vielleicht sagst du, gib mir Zeit, ich möchte lesen, ich möchte beten und dann werde ich dir geben einen Rat. Das macht echte und tiefe Freundschaft aus. Keine oberflächliche Freundschaft, wo man halt darüber gesprochen hat, was du gestern getan hast oder was du morgen tun wirst. Sondern echte, tiefe Freundschaft, wo man sich gegenseitig berät und den Rat von anderen wirklich ernst nimmt. Eine echte und tiefe Freundschaft besteht genau darin, die Tiefen seines Herzens zu offenbaren. Mit dem Ziel, Rat zu bekommen. Eine Freundschaft kann und wird nicht bestehen, wenn diese Tatsache nicht gegeben ist. Nun, ich bin mir dessen bewusst, dass zunächst, bevor man sich überhaupt öffnet, um Rat zu empfangen, ein tiefes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss. Dies bedeutet auch, dass man sich irgendwo verletzbar und angreifbar macht. Also wenn ich meinem Freund die tiefsten Tiefen meines Herzens offenbar, mache ich mich verletzbar. Wieso? Er hat Informationen. Er hat Informationen von mir. Mit denen, wenn er mit ihnen schlecht umgeht, er mich zutiefst verletzen wird. Und das ist Freundschaft. Zu wissen, ich offenbar mein Herz nun dieser Person in dem Wissen, dass er vertrauenswürdig mit diesen Informationen umgeht, dass sie mir Rat gibt, aber dass sie diese Informationen auch für sich behält. Und das führt uns zum dritten Punkt. Sei deinem Freund treu. Sei deinem Freund treu. Das ist ein absolut essentieller und zentraler Punkt, um eine echte Freundschaft zu erhalten und zu pflegen. Wir lesen in Sprüche 27, Vers 10. Verlass nicht deinen Freund und deines Vaters Freund und geh nicht am Tag deiner Not in das Haus deines Bruders. Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. Der Aspekt der Treue bezieht sich sowohl darauf, deine Freunde nicht zu wechseln wie deine Klamotten. Also verlass nicht deinen Freund so hier, heute habe ich den Freund, morgen habe ich den Freund und du hast überall oberflächliche Freundschaften. Nein, nein, bleib bei dem Freund, den du hast. Das ist ein Aspekt. Aber ein weiterer Aspekt bedeutet, deinem Freund treu zu sein, bedeutet es, deinem Freund die Treue zu schwören, egal wie viele Kilometer euch trennen, egal welche Umstände in eurem Leben auftreten, diese Freundschaft, sie hält ein Leben lang. Ich habe einen Freund, den ich sehr selten sehe, aber wenn wir uns sehen, dann ist es so, als hätten wir uns gestern gesehen. Aber gleichzeitig besteht dieser Aspekt der Treue auch darauf, treu, vertraulich und behutsam mit den Informationen umzugehen, die dein Freund dir gibt. Und ich dachte hierbei an ein Tresor. Du bist ein Tresor. Und wenn dein Freund zu dir kommt und sich öffnet und Dinge von sich preisgibt, dann deponiert er diese Dinge in ein Tresor. Und niemand kennt den Code von diesem Tresor als nur du und dein Freund. Niemand kann diesen Tresor öffnen. Niemand hat Zugriff auf diese Informationen, die du jetzt von deinem Freund bekommen hast. Du bist treu. Wie viel Schaden wirst du deinem Freund anrichten und wie schnell wird diese Freundschaft zerstört werden und das Vertrauen gebrochen werden, wenn du diese Informationen preisgibst, wenn du ihn bloßstellst, wenn du ihn lächerlich machst mit diesen Informationen, die er dir gegeben hat. Lasst uns treue Freunde sein, lasst uns festhalten an der Freundschaft und lasst uns mit den Informationen gut umgehen, die unsere Freunde uns geben. Weil genau das erwarten wir doch von unseren Freunden, wenn wir uns öffnen, oder? Ein zentraler Punkt, sei deinem Freund treu. Ein vierter Punkt, sei deinem Freund gegenüber offen und ehrlich. Wir haben es schon gehört, aber eine echte und aufrichtige Freundschaft besteht darin, dass man sich öffnet, dass man ehrlich miteinander spricht. Dass man seine Sünden offenbart, aber auch, dass ich meinem Freund, dass ich ihn konfrontiere mit seiner Sünde, mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen. Das ist auch echte Freundschaft. Dass, wenn ich Dinge sehe, die nicht in Ordnung laufen, ich nicht einfach darüber hinwegsehe, sondern ich liebe meinen Freund so sehr, dass ich will, dass es ihm gut geht und dass auch die schlechten Seiten von ihm entfernt werden. Und das ist, was wir lesen im Buch der Sprüche. Besser offener Tadel als verhehlte Liebe. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt und überreichlich des Hassers Küsse. Sprüche 27, die Verse 5 bis 6. Also wenn du deinen Freund wirklich liebst, wenn du wirklich sagen kannst, das ist eine echte, tiefe, aufrichtige Freundschaft, dann muss dieser Aspekt gegeben sein, dass du ihn konfrontierst mit seiner Sünde. Und zwar nicht auf einer bösen, groben und lieblosen Weise, sondern mit einer Motivation der Liebe, mit Demut. Eine Freundschaft, wo nicht über Sünde gesprochen wird, eine Freundschaft, wo nicht über Fehler und Versagen gesprochen wird, ist keine Freundschaft. Es ist keine Freundschaft. Das ist vielleicht ein guter Bekannter, mehr aber auch nicht. Und ich denke, diese Aspekte zeigen uns alle auf. Du kannst nicht 50 Freunde haben. Du wirst nicht 50 Personen von deiner Sünde erzählen. Du wirst vielleicht einer oder zwei oder drei Leuten davon erzählen. Eine Freundschaft, wo man sich nicht ermahnen lässt, ist keine Freundschaft. Es würde nicht von Liebe zeugen, wenn du deinem Freund nicht ermahnst. Es würde von Hass zeugen. Achte daher darauf, dass du deinem Freund so ein liebender Begleiter bist, der sich nicht scheut, auch über Sünde zu sprechen. Achte aber auch selber darauf, dass du dich nicht scheust, Ermahnung anzunehmen. Ein fünfter Punkt. Sei deinem Freund ein Beistand. Salomo sagt, der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Sprüche 17, Vers 17. Wow. Ein Freund liebt zu aller Zeit. Das heißt, wenn es dir gut oder schlecht geht, er liebt dich. Wenn du ihn vielleicht verletzt hast, er liebt dich immer noch. Ein Freund liebt so, und wozu wurde er geboren? Als Bruder für die Bedrängnis, als Beistand, als meine Stütze, wenn ich nicht mehr gehen kann, dass ich mich auf ihn legen kann, als mein Beistand in meiner Bedrängnis. Wie sehr brauchen wir solche Leute in unserem Leben? Wie einsam sind wir, wenn wir bedrängt werden, wenn wir weinen und wenn niemand da ist, der uns tröstet. Das haben wir letzte Woche gesehen, ja? Aber wie wunderbar und wie kostbar ist es zu wissen, da gibt es jemand, dem kann ich schreiben. Da gibt es jemand, den kann ich anrufen. Da gibt es jemand, der würde jetzt auf der Stelle zu mir kommen und mit mir reden oder mit mir schweigen. Da gibt es jemand, der ist geboren als Bruder für die Bedrängnis. Bist du so ein Freund für jemanden? Bist du so ein Freund? Hast du so einen Freund? Wer von deinen Instagram-Freunden wird dir helfen? Wird mit dir weinen? Wird mit dir mitfühlen? Hör auf damit. Schmeiß diese Sachen weg. Lass es. Und such dir 1, 2 oder 3 Freunde, die für dich sterben würden, die für dich ins Gefängnis gehen würden, die für dich alles tun würden. Das ist Freundschaft, alles andere nicht. Und ein letzter und 6. Punkt, der mir persönlich der liebste ist. Mache Jesus zu deinem besten Freund. Wisst ihr, es kann vorkommen, weil wir eben Sünder sind, dass wir selbst von solchen tiefen Freunden, von denen wir jetzt gehört haben, enttäuscht werden. Oder dass auch wir, die wir solche Freunde sein wollen, andere enttäuschen. Es kann auch vorkommen, dass du solch einen tiefen Freund hast oder hattest, aber er wurde dir genommen, weil er gestorben ist. Lass mich dir sagen, Jesus Christus wird dich niemals enttäuschen. Jesus Christus wird niemals sterben und von dir genommen werden. Er ist wahrlich der allerbeste Freund, den du auf dieser Erde haben kannst. Er ist es, der für dich Mensch wurde und als Mensch durch all die Nöte gegangen ist, um jetzt als Hohepriester im Himmel zu sein und mit deiner Schwachheit mitfühlen zu können. Dass wenn du zu ihm kommst, und wir haben gehört, er nennt dich, wenn du an ihn glaubst, seinen Freund. Dass wenn du zu ihm kommst und ihm deine Not klagst, er dir zuhört. Dass wenn du zu ihm kommst und weinst, er mit dir weint. Dass wenn du zu ihm kommst und Angst hat, er dich tröstet. Dass wenn du gefallen bist, er nicht an deiner Seite steht und dich auslacht, sondern dir raushilft. Dass wenn du in einem Kampf bist, er schon vor dir durch diesen Kampf gegangen ist und für dich kämpft. Er ist wahrlich der allerbeste Freund, den du auf dieser Erde haben kannst, dem du alles offenbaren kannst und er wird diese Dinge niemals preisgeben. Du kannst alles zu ihm sagen, du kannst alles mit ihm teilen und er wird wie ein Tresor sein und niemandem von all diesen Dingen erzählen. Er ist wahrlich der treueste Freund, den es überhaupt geben kann. Der allerbeste Freund. Er wird dich niemals enttäuschen. Er wird dich niemals verlassen. Er wird niemals enttäuscht von dir sein. Er wird dich immer lieben. Er wird immer an deiner Seite sein. Er wird dich immer begleiten. Er wird immer für dich kämpfen. Und er ist es, der mit dir sogar den letzten Schritt gehen wird über den Jordan. Und er ist es, der dich begleiten wird in die ewigen Hütten des Himmels. Und dort wird er für alle Ewigkeit an deiner Seite sein. Wenn du jetzt schon sagen kannst, Jesus ist mein Freund und er nennt mich sein Freund, dann wird sich diese Tatsache niemals ändern in alle Ewigkeit und du wirst diesen Freund eines Tages sehen. Und dann wird deine Liebe vollkommen sein ihm gegenüber und deine Freude vollkommen sein ihm gegenüber. Und deswegen ja, sei bestrebt, Freundschaft aufzubauen, sei bestrebt, Freundschaft zu erhalten und zu pflegen. Sei bestrebt, dass in dieser Freundschaft Jesus Christus in der Mitte steht, aber über all dem hinaus pflege und erhalte deine Freundschaft zu Jesus Christus, der dich niemals enttäuschen wird. Amen.